kommt vom Vergleichen. Psalmen, das sind ja Lieder zur Ehre Gottes aus dem ältesten Gesangsbuch der Welt. Und heute werden die Texte oft gelesen, um uns Trost und Zuversicht zu geben, als ein Zuspruch, als ein Reden Gottes in mein Leben hinein. Und die Psalmen sind sozusagen die Urmatrix unserer Gemeinde- und Lobpreislieder. So will Gott Lobpreis haben. Und manchmal gucke ich mir an, was in dem Psalm so drinsteht, und ich wundere mich, wie vielfältig da so die Stimmungen in dem Psalm sind. Und ich habe einen Psalm heute mitgebracht, den Psalm 73, um vielleicht ein Stück weit da anzuschließen, wo ich vor 14 Tagen schon mal war, beim Psalm 23 im tiefen Tal, weil hier haben wir jemanden, der so seine Zweifel hat. Und zwar geht es heute um Asaf. Er und seine Nachkommen waren Chorleiter der Stiftshütte Gottes, eine Art oberster Lobpreisleiter. Einmal wurde er auch als Seher bezeichnet, also jemand, der auch Prophetien hatte, ähnlich auch wie David. In 2. Chroniker 29, Vers 30 können wir davon lesen. Er lebte zur Zeit Davids und hat noch 11 weitere Psalmen geschrieben. Und der Psalm 73 spricht von einer Glaubenskrise. Ich bin beeindruckt, wie ehrlich und klar Asaf hier seine Probleme nennt. Eine Glaubenskrise kann nämlich den Glauben beenden. Sie kann aber auch der Startpunkt für eine vertiefte Gottesbeziehung sein. Vor allem, wenn ich Gott in meine Krise mit hineinnehme und mir auch Zeit nehme für eine Antwort. Und Asaf vergleicht. Er vergleicht sich mit den anderen Menschen, denen es scheinbar so viel besser geht. Und das ist seine Leidenschaft, die Leidenschaft. Oft steckt ja schon in dem deutschen Wort viel Begrifflichkeit drin, um was es geht. Und bei Leidenschaft ist das auf jeden Fall so. Ich würde euch gerne mal den Psalm 73 vorlesen. Nicht komplett, aber die wichtigen Teile daraus. Ab Vers 1. Ein Lied von Asaf. Gott ist gut zu Israel, zu allen, die ein reines Herz haben. Das kann niemand bestreiten. Und niemand kann bestreiten, dass ich hier eine Präsentation habe, wo ihr mitlesen könnt. So. Das kann niemand bestreiten. Ab Vers 2. Ich aber wäre beinahe gestrauchelt. Es fehlte nicht viel und ich wäre zu Fall gekommen. Denn ich beneidete die überheblichen Menschen. Ihnen geht es so gut, obwohl Gott ihnen gleichgültig ist. Ihr Leben lang haben sie keine Schmerzen. Sie strotzen vor Gesundheit und Kraft. Sie müssen sich nicht abplagen wie andere Menschen. Und die täglichen Sorgen sind ihnen ganz und gar fremd. Wie ein Schmuckstück tragen sie ihren Stolz zur Schau. Ja, sie prahlen sogar mit ihren Gewalttaten. In ihren feisten Gesichtern spiegelt sich die Bosheit ihrer Herzen wider. Mit Verachtung schauen sie auf andere herab und verhöhnen sie. Mit zynischen Worten setzen sie jeden unter Druck. Denn diese eingebildeten Leute sagen, Gott kümmert sich um nichts. Wie sollte er auch? Er thront so weit oben, er weiß nicht, was hier unten sich so abspielt. Selbstsicher und sorglos leben sie in den Tag hinein. Ihr Vermögen und ihre Macht werden immer größer. War es denn völlig umsonst, dass ich mir ein reines Gewissen bewahrte und mir nie etwas zu Schulden kommen ließ? Jeder Tag wird mir zur Qual. Eine Strafe ist es schon am frühen Morgen. Also versuchte ich zu begreifen, warum es dem Gottlosen gut und dem Frommen schlecht geht. Aber es war viel zu schwer für mich. Schließlich ging ich in dein Heiligtum. Und dort wurde mir auf einmal klar, entscheidend ist, wie ihr Leben endet. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden und wirfst sie ins Verderben bestürzen. Ganz plötzlich wird das Entsetzen sie packen. Sie werden ein Ende mit Schrecken nehmen. Als ich verbittert war und mich vor Kummer verzehrte, da war ich dumm wie ein Stück Vieh. Ich hatte nichts begriffen. Jetzt aber bleibe ich immer bei dir und du hältst mich bei der Hand. Du führst mich nach deinem Plan und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Herr, wenn ich nur dich habe, bedeuten mir Himmel und Erde nichts. Søren Kierkegaard, ein dänischer Kirchenvater, hat einmal gesagt, alle Not kommt vom Vergleichen. Alle Not kommt vom Vergleichen. Und jetzt gehen wir mal aufs Heute über. Die großen Internetangebote wie Facebook oder Instagram, die leben davon. Gestern Abend erst gab es eine Serie mit Fotos, die einen traumhaften Strand zeigen. Mal mit einem Cocktail in der Hand, mal mit einem fantastischen Sonnenuntergang. Alles sieht so toll aus. Da kann man doch neidisch werden. Da sitzt man selbst in seiner kleinen Wohnung, scheinbar unaufhörlich, prasselt der Regen gegen die Fensterscheibe. Und der Tag, der Arbeitstag war irgendwie auch gebraucht, es ist irgendwie nichts gelaufen. Und dann kriegt man diese Fotos, diese Bilder, die eigene Stimmung ist gedrückt und da draußen sind alle so glücklich irgendwie. Da gibt es viele Followers, die den Influencern folgen. Sie zeigen mir gerade, was angesagt ist, welche Musik, welche Kleidung, welche Klamotten gerade cool sind, was man machen muss, um mit dabei zu sein, um nicht out zu sein. Welche Nahrungsergänzung oder Cremes. Wisst ihr, da kriegt er solche schönen Bilder und man sitzt selbst irgendwie im Regen. Und das mit dem Vergleichen, was Asaf so erlebt hat, das ist heute auch nicht anders. Wir Menschen sind ja immer noch so gestrickt. Und alle Not kommt vom Vergleichen. Weil selten vergleiche ich mich ja mit den Menschen, denen es schlechter geht. Es macht irgendwie immer mehr Spaß, sich mit denen zu vergleichen, denen es besser geht. Aber ich vergleiche mein kümmerliches Leben mit dem vorgelebten Ideal. Und Asaf hat das vor 3000 Jahren in Jerusalem auch so gemacht. Die hatten viel mehr Geld, die hatten mehr Gesundheit, die hatten tolle Urlaube und das die edelste Pferd in der Garage oder Esel, das waren ja damals die Fortbewegungsmittel, Also ein doller Esel war auch schon was, Muss nicht immer ein E-Auto sein. Und Asaf kann nicht mehr, er ist mit dem Vergleichen, ist er echt durch, er kann nicht mehr, er ist innerlich zerrissen. Der innere Mensch, das, was er fühlt und der äußere Mensch, das, was er sagt und tut, das passt nicht mehr zusammen. Seine Leidenschaft ist das Vergleichen mit anderen Menschen und er fühlt sich ungerecht behandelt. Er vergleicht sich mit anderen. Ich habe mal so ein Bild von ihm, so kann man sich Asaf vielleicht vorstellen, wie er am Komponieren ist. Er hat ja auch Psalmen komponiert, er war Chorleiter, also er hat Predigten gehalten, er hat Musik gemacht und er merkt, wie er innerlich so zerrissen ist. Eifersüchtig steht da ab Vers 3. Ich war eifersüchtig auf die Menschen, die nicht nach dem Willen Gottes fragen, denn ich sah, dass es ihnen gut geht. Und ganz ehrlich, wenn ihr mal in euch hineinguckt oder wenn ich in mich hineinschaue, sowas wie Neid, das kenne ich durchaus. Also ich war da 19 Jahre bei einer Firma und habe da gute Arbeit geleistet und auf einmal kam da eine Dame und ich hatte so Einblick auch in ihr Grundgehalt und dachte, warum verdient die so viel mehr Grundgehalt als ich, wo ich 19 Jahre in der Firma bin? Ich fand das nicht fair und heute ist mir das egal, aber ich habe mich damals da so hineingesteigert und fand das also überhaupt nicht in Ordnung. Und wenn ihr mal so überlegt, wo ihr euch schon benachteiligt gefühlt habt, ich bin sicher, da gab es genug Anlässe. Und wenn man da viel drüber nachdenkt, kann man sich da so richtig hineinsteigern. Und Asaf sah, dass die Gottlosen, der sah sich die genau an und der hat viel Zeit damit verbracht und während er damit Zeit verbrachte, sind Gottes Heil und seine Güte immer mehr in den Hintergrund getreten. Und ich glaube, das intensive Ansehen von gottlosen Dingen kann uns tatsächlich in eine Glaubenskrise führen. Denn je mehr Zeit wir mit unseren Leidenschaften verbringen, umso mehr Leid können sie in uns auslösen. Auch Jesus hatte ja mit Jüngern zu tun, die er sicher selbst ausgesucht hatte, wo die Leidenschaft mit den Jüngern durchging. Gerade da, wo unsere Leidenschaft anderen Leid zufügen will, da sagt Jesus ein ganz klares und deutliches Nein dazu. Wir haben ja gerade hier auch so einen Fall in Wolfenbüttel, den du genannt hast, Heinz, wo so ein Nein dazu gesagt wird. Und Jesus sagt Nein dazu. Vielleicht lesen wir mal die Bibelstelle, Markus 3, die Verse 16 bis 17, die lese ich euch vor. Erstmal setzt er die Jünger ein und Jesus setzte die 12 ein. Simon, ihnen gab er den Namen Petrus und Jakobus, den Sohn des Zebedäus und Johannes, den Bruder des Jakobs, ihnen gab er den Namen Bonagas, Donnersöhne. Donnersöhne. Und das mit den Donnersöhnen, das hat was auf sich. Die Lukas 9 spricht davon, Verse 51 bis 56. Es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, das heißt, da, wo Jesus nach Jerusalem ging, wo er wusste, jetzt kommt mein Auftrag, wo die Zeit erfüllt war, Gottes Zeit ist erfüllt, dass er in den Himmel aufgenommen werden sollte. Da wandte er das Angesicht, entschlossen nach Jerusalem zu wandern. Ich glaube, dass die ganze Grundstimmung dann ernster wurde und die Entschlossenheit da war, bei Jesu und den Jüngern diesen Weg jetzt zu gehen. Und er sandte Boten vor sich her, ab Vers 52, die gingen hin und kamen in ein Dorf der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Und sie nahmen ihn nicht auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Weil die Samariter glauben nämlich nicht, dass da in Jerusalem unbedingt gepredigt und gebetet werden muss. Die sind mehr so Mose-Anhänger. Da, wo Mose, auf diesem Berg, wo Mose verschied, das ist wichtig, aber nicht das, was da im Tempel war. Und da gab es so einen Dissens zwischen den Juden und Samariter. Und die Samariter glaubten eben anders. Und deswegen waren sie verachtet unter den Juden. Auch übrigens, heute gibt es noch Samariter. Die leben in den palästinensischen Gebieten. So 2.000 bis 3.000 Samariter gibt es heute noch. Das heißt, die haben sich erhalten. Es ist alles noch da. Es ist unglaublich. Und als das die Jünger Jakobus und Johannes sahen, dass die Jesus abgelehnt haben in diesem Dorf, sprachen sie, Herr, willst du, so wollen wir sagen, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Er aber wandte sich um, also es geht jetzt um Jesus, und bedrohte sie. Und sie gingen in ein anderes Dorf. Könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus seine Jünger bedroht, was da abgeht? Jesus ist nicht nur lieb und lieblich, sondern er stellt sich klipp und klar dahinter, dass die Jünger Jesu Leid auslösen. Das geht nicht. Das darf nicht sein. Außerhalb des Plan Gottes. Leid wegen Leidenschaften. Ich habe mal so ein bisschen weiter überlegt. Was für Leidenschaften gibt es denn? Wir haben die Leidenschaft der impulsiven Handlung von Jakobus jetzt gehabt und Johannes. Wir haben Asaf, der mit dem Vergleichen unterwegs war. Was gibt es denn noch so für Leidenschaften? Und ich habe mal so an mein Leben gedacht und das von Leuten, die ich kenne und bin da auf eine Liste gekommen. Vielleicht kann sich ja der ein oder andere auch mit dem einen oder anderen so ein bisschen anfreunden. Also da habe ich zum Beispiel übertriebenen Geiz. Das ist mir irgendwie weggerutscht oben weg, aber es fängt damit an. Unversöhnlichkeit, Drogen aller Art, Abhängigkeit von sozialen Medien, Spielsucht, sexuelle Verfehlungen hätte ich da, Halbwahrheiten erzählen, falsches Essverhalten, sein Herz an irdischen Dingen hängen, so Auto und Möbel, sich von anderen Menschen abhängig machen, dem Geld verdienen, den höchsten Stellenwert einräumen und vieles, vieles mehr. Und der Psalm 73 macht mir Mut, dass ich mit den Problemen meiner Leidenschaft zu Gott kommen kann, dass ich ihm das erzählen kann. Eigentlich ist es ja peinlich, aber der Psalm 73 sagt, nein, geh mit dem Leiden deiner Leidenschaft zu Gott und sag ihm das, gerade was in dir abgeht. Asaf leidet, seine Leidenschaft, das Vergleichen, hat ihn im Griff. Er leidet an diesem Gegensatz und kommt da nicht heraus. Und seine tiefen Fragen, die vertragen keine oberflächlichen Antworten, aber er tut in der Glaubenskrise genau das Richtige. Da steht nämlich ab Vers 17, doch dann kam ich in dein Heiligtum, da erkannte ich, wie es mit ihnen ausgeht. Er geht in die Gegenwart Gottes, um seine Gedanken und Einstellungen zu überprüfen. Er fragt direkt bei Gott nach, hilf mir Gott, ich komme hier nicht weiter, ich bin hier irgendwie in so einer Sackgasse drin. Und was tut Gott? Er schenkt ihm einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive auf seine Lebenssituation, auf diesen Bereich seiner Leidenschaft. Der Mensch kommt nämlich nackt auf die Welt und er geht auch nackt von dieser Welt. Er kann nichts mitnehmen an materiellen Dingen. Und welchen Wert haben vielleicht 20 oder 50 Jahre leidfreies, gottloses und erfolgreiches Leben gegenüber der Ewigkeit Gottes in der Herrlichkeit. Wenn ich das zeigen müsste, würde ich jetzt hier anfangen, dreimal um die Erde rum bis zum Mond und wieder zurück und es würde trotzdem nicht reichen, diesen Zeitraum zu zeigen, gegen diesen Zeitraum, wo ich ohne Gott vielleicht glücklich lebe. Und das erkennt Asaf, das erkennt da, was für ein Hornochse er gewesen ist. Also er steht, hat das selbst geschrieben. Ne? Er war bereit, beinahe seinen Glauben aufzugeben, alles aufzugeben, worüber er gesungen und gepredigt hat. Und Gottes Wahrheit und Barmherzigkeit durchströmen ihn und er erkennt die Wahrheit. Rückblickend sagt der Mensch, was für ein Hornochse war ich doch gewesen. Ab Vers 21, als ich verbittert war und innerlich zerrissen, da hatte ich den Verstand verloren, wie ein Stück Vieh stand ich da. Tiere folgen dem Instinkt. Wir Menschen auch? Doch Asaf will Gott folgen. Weil auf das Ende kommt es an. Das irdische Ende ist der Beginn der Herrlichkeit Gottes. die kein Ende hat. Und ich habe nochmal in der Bibel reingeschaut. Leid begegnet uns häufig. Und Heinz hat davon gesprochen, wie viele Menschen gerade auch Leid erleben in dieser Gemeinde. Und ich habe mal reingeguckt in der Bibel, wo uns Leid begegnet. Auch mit Florian hat man eine kleine Diskussion gehabt während den letzten zwei Wochen, was ich sehr schön fand auch. Und ich habe mich nochmal so ein bisschen schlau gemacht, so Leid als Gelegenheit zur Umkehr. Leid, weil ich Jesus nachfolge. Aber auch Leid vermeiden durch den Segen Gottes, Leid vermeiden durch das Hören auf den Heiligen Geist. Vielleicht nochmal einige Bibelstellen, ich hoffe, ihr seid noch alle munter und frisch. Wir machen einfach mal Leid als Gelegenheit zur Umkehr. Lukas 13, die Verse 1 bis 5. Zu dieser Zeit kamen Leute zu Jesus und berichteten ihm, dass Pilatus einige Männer aus Galiläa während des Opferdienstes im Tempel hatte umbringen lassen. So hatte sich ihr Blut mit dem der Opfertiere vermischt. Da sagte Jesus zu ihnen, ihr denkt jetzt vielleicht, diese Galiläer seien schlimme Sünder gewesen als ihre Landsleute, weil sie so grausam ermordet wurden. Ihr irrt euch, wenn ihr euch nicht zu Gott hinwendet, dann werdet ihr alle genauso umkommen. Oder erinnert euch an die 18 Leute, die starben, als der Turm am Teich Siloa einstürzte. Glaubt ihr wirklich, dass ihre Schuld größer war als die aller anderen Leute in Jerusalem? Nein, wenn ihr nicht zu Gott umkehrt, wird es euch ebenso ergehen. Der Turm am Teich von Siloa ist nur eine kleine Notiz in der Bibel. Man weiß nicht, wie dieser Turm ausgesehen hat, man weiß nur, dass er eingestürzt ist und dass bei diesem Einsturz 18 Menschen ums Leben gekommen sind. Der Teich Siloa lag vor den Toren Jerusalems, man musste da praktisch raus aus den Stadtmauern und da ist dieser Turm eingebrochen. Man erfährt auch nichts über den Grund des Einsturzes, über die Opfer des Unglücks oder über die Galiläer, die erschlagen worden sind von dem römischen Statthalter Pilatus, vor dem später ja auch Jesus stand. Katastrophen sind also ein dringender Appell an alle, Gott ernst zu nehmen, die eigene Endlichkeit wahrzunehmen und sich auf die Suche zu machen nach einer Perspektive, die über das Leben hinausgeht. Und in Jesus finden wir diese Perspektive. Heute klagt man ihn an wegen Tatenlosigkeit. Warum hat Gott das zugelassen? Als jemand, der schuld ist, dafür kann man Gott gebrauchen. Aber die Haltung der meisten Menschen ist, dass Gott, wenn es ihn geben sollte, für ein angenehmes Leben zuständig ist, sonst hat er sich bitteschön in den Hintergrund zu halten. Seine gerechten Forderungen, etwa nach den 10 Geboten, spielen gesellschaftlich immer weniger eine Rolle und wir Menschen reagieren nicht auf die Freundlichkeit Gottes. Dann gibt es Leid, weil ich Jesus nachfolge. Jesus hat uns nicht versprochen, dass wenn wir Christ werden, alles Leiden von uns genommen wird, sondern jeder nehme sein Kreuz auf sich. Jesus wird auch in den Familien Unfrieden stiften, da Menschen, die sich zu Jesus bekennen, anderen Idealen folgen. In Matthäus 10, die Verse 35 bis 39. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien, mit seinem Vater und die Tochter, mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und jetzt Menschenfeinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und folgt mir nach, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Und ich dachte, boah, was ist das für ein Text? Und vor anderthalb Jahren war ich auf einer christlichen Freizeit in Oberstdorf und da war eine Dame, die kam aus Pakistan. Die ist als ganz kleines Baby von aus Pakistan ins Ruhrgebiet abgewandert und ihr Vater war ein erfolgreicher und ist ein erfolgreicher Geschäftsmann im Ruhrgebiet. Und diese junge Frau hat sich zu Jesus bekehrt. Und die Brüder haben geschworen, als Moslems, wir bringen dich um, wenn du das nicht rückgängig machst. Und die Not in dieser Familie war so groß bei der jungen Frau, dass die Polizei gekommen ist und ihr eine neue Identität gegeben hat. Sie lebt jetzt unter einem anderen Namen in Süddeutschland, weil sie unter Todesdrohung steht, hier in Deutschland. Und genau da hat dieser Bibelvers, den ich gerade gelesen habe, aus Matthäus, die Bedeutung, Jesus ist mehr wert als die Familie. Ich folge anderen Idealen. Leid vermeiden durch den Segen Gottes. Der Segen Gottes als täglich gelebte Praxis ist wichtig. Deswegen, Heinz, danke, dass du schon den Segen gleich am Anfang gesprochen hast. Man kann nicht genug davon kriegen. Denn die Welt ist voller Gefahren. In der Psalmist David hat immer wieder Gott gebeten, schicke deine Engel um mich rum, dass sie mich bewahren. Und wir lesen von David immer wieder, wie viele gefährliche Situationen er überstanden hat. Und ohne die Engel, ohne die Hilfe Gottes wäre er nie als alter Mann in seinem Bett gestorben, sondern diese 100, 200 gefährlichen Situationen, die er hätte, hätten sein Leben gar ausgemacht. Er wäre nie dahin gekommen. Aber Gott hat seine Engel um ihn herum gestellt. Da war aber ein aktives Fragen auch. Gott, bitte, segne mich. Schick deine Engel um mich rum. Ich will bewahrt sein in einem gefährlichen Umfeld. Und wer weiß, wie oft uns schon die Engel Gottes vor gefährlichen Situationen bewahrt haben. Im Straßenverkehr. In Situationen, wo jemand vielleicht hinter uns her war und der konnte uns nicht kriegen, weil die Engel geholfen haben. Ich glaube, wir wissen gar nicht, wie oft wir schon das erlebt haben. Aber im Himmel werden wir davon erfahren. Das wird spannend. Leid vermeiden durch das Hören auf den Heiligen Geist und sich vom Tröster trösten lassen. Seit Pfingsten und der Ausgießung des Heiligen Geistes tragen die Nachfolger Jesu die Stimme in sich, des Herrn. Und eine der Hauptaufgaben ist oft der des Tröstens und sich trösten lassen. Und der Heilige Geist beschenkt uns mit vielen guten Gaben und hilft uns auch, dem Leid anderer zu begegnen. Das hattest du ja gelesen, Heinz, gleich am Anfang, Matthäus 25, die Verse 35 bis 37. Denn aus eigener Kraft heraus können wir das Leid anderer Menschen nicht tragen. Da zerbrechen wir irgendwann drunter. Das wird zu viel. Und immer wenn wir anfangen, Leid anderer zu tragen, wird es uns irgendwann auch zerbrechen. Wir brauchen die Nähe Jesu, wir brauchen den Heiligen Geist, wir brauchen die Kraft Gottes, um das Leid anderer Menschen mit Jesus zu teilen. Darum geht es. Nicht aus eigener Kraft, das wird nicht funktionieren. Denn Jesus sagt, denn als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Das ist übrigens wieder der Einsatz für mich hier. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Was ihr einem meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Und wisst ihr, das ist Gemeinde. Gemeinde dreht sich nicht nur um sich selbst. Gemeinde dreht sich um die Menschen um uns herum, die Leid haben. Weil wir haben jemand, der dieses Leid teilt, der am Kreuz gestorben ist, der seine Hände geöffnet hat, der sein Blut vergossen hat für unsere Schuld. Darum geht es, dieser Welt das mitzuteilen. Du bist nicht allein in diesem Leid, sondern wir haben jemand, der dein Leid mitträgt. Und von dem wollen wir dir erzählen. Ich möchte euch noch von jemandem erzählen, der viel Leid erlebt hat. Und zwar Viktor Frankl. Der ist in Wien geboren, vor über 100 Jahren. Und dort auch im Alter von 92 gestorben. Und er war der Begründer der Logotherapie. Er war ein Überlebender von 4 Konzentrationslagern. Und seine Eindrücke und Erfahrungen hat er verarbeitet in einem Buch, Trotzdem Ja zum Leben sagen, ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Schon kurz nach Ende des Krieges vertrat er die Ansicht, dass vor allem Versöhnung einen sinnvollen Ausweg aus den Katastrophen des Weltkrieges und des Holocaust weisen könne. Viktor Frankl erinnert sich, im Winter 1945 in einer Häftlingskolonie schleppte er sich zum Arbeitseinsatz. Er war völlig entkräftet und dem Zusammenbruch nah. An diesem Tiefpunkt entschloss er sich in Gedanken, einen Vortrag auszuarbeiten, sich innerlich damit zu beschäftigen, was kommt nach dieser Leidenszeit. Und es half ihm zu überleben. Er überlebte das KZ, er arbeitete in Wien als Jude wieder als Psychologe. Und Jahre später hatte Viktor Frankl einen Patienten, der über den Verlust seiner Frau nicht hinwegkam. Er war untröstlich und er wollte sterben. Und Frankl machte ihn darauf aufmerksam, dass im umgekehrten Fall seine Frau ebenfalls gelitten hätte, wenn er also früher gestorben wäre. Und dadurch, dass sie vor ihm starb, blieb ihr das Trauern erspart. Und so bekam der Schmerz des Mannes einen Sinn. Seine Einstellung zum Tod seiner Frau wandelte sich. Und der Viktor Frankl hat einmal gesagt, erst unter den Hammerschlägen des Schicksals, in der Weißglut des Leidens, gewinnt das Leben Form und Gestalt. Am Leiden können Menschen reifen und wachsen, und Leiden bedeutet nicht immer zwangsläufig Unglück. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Erstens, gib den Leidenschaften in deinem Leben immer weniger Raum. Zweitens, bitte Gott um seinen Segen, dass seine Engel dich begleiten auf deinen Wegen. Drittens, bitte den Heiligen Geist, dich zu führen. Und sei nicht gleichgültig bei anderen Menschen, die um dich herum leiden. Denn das irdische Leben ist kurz und das Leben in Gottes Ewigkeit ist unbeschreiblich. Amen. Ich singe euch noch kurz den Psalm 73.